Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Heute geht es um mentale Stärke, wie das zum Wettbewerbsvorteil werden kann und was das mit den Gästen, aber auch mit den eigenen Mitarbeitern zu tun hat. Weil Mental Health, Achtsamkeit und Wellbeing, das sind heute längst keine reinen Lifestyle-Themen mehr. Auf der einen Seite suchen Gäste nicht nur Erholung, sondern echte Regeneration und neue Energie. Und auf der anderen Seite stehen aber die touristischen Betriebe vor der Herausforderung, Mitarbeitende langfristig zu binden und eine Unternehmenskultur zu schaffen, die gesundes Arbeiten ermöglicht. Und das sind natürlich Themen, die mich auch sehr beschäftigen und die auch ein Teilgebiet unseres Symposiums Hospitality Meets Longevity waren. Aber es gibt natürlich Experten, die hier weit, weit mehr Expertise haben und deswegen habe ich mir auch einen Interviewpartner in den heutigen Podcast eingeladen. Mein heutiger Gast ist Marissa Miklautz. Nach 12 Jahren in der Luxushotellerie und im internationalen Vertrieb hat sie sich intensiv mit Mentaltraining, Achtsamkeit und holistischer Gesundheit beschäftigt. Heute unterstützt sie Unternehmen, Hotels und Destinationen dabei, Wellbeing nicht als Zusatzangebot, sondern als Haltung zu verstehen. Wir sprechen darüber, warum mentale Stärke zum Erfolgsfaktor für die Hotellerie wird, welche Rolle sie im Longevity-Trend spielt und wie Hotels daraus echte Wettbewerbsvorteile entwickeln können. Wenn dich diese Themen also interessieren, dann bleib jetzt dran und ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, es war ein wirklich spannendes Gespräch, das mir sehr viel Freude bereitet hat und wo ich auch persönlich den ein oder anderen Impuls mitnehmen kann. Und ich hoffe, dass es dir gleich genauso gehen wird.
Ja, hallo Marissa und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Ich habe vorhin in der Einleitung schon kurz gesagt, wer heute meine Gesprächspartnerin sein wird, auf die ich mich schon sehr gefreut habe und worüber wir heute sprechen wollen. Aber vielleicht für alle, die dich noch nicht so gut kennen oder noch nie von dir gehört haben, beziehungsweise in dem Thema nicht so drinnen sind. Du bist ja in einer Tourismusfamilie am Keutschacher See groß geworden. Hast dann in der Luxushotellerie gearbeitet, warst international im Vertrieb tätig und beschäftigst dich heute mit Wellbeing. Vielleicht möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern kurz sagen, wie es dazu gekommen ist, wer du konkret bist, wer hinter dem Namen steckt und was dein Werdegang mit deiner heutigen Thematik zu tun hat.
Sehr, sehr gern. Ich freue mich riesig, lieber Marco. Danke vielmals für die Einladung. Eine große Ehre, wie du eh bereits weißt. Ja, zu meiner Person, ich, wie man vielleicht hört, bin aus dem südlichen Teil Österreichs. Ich komme aus Kärnten, lebe aber mittlerweile schon seit über 13 Jahren in unserer wunderschönen Kaiserstadt in Wien. Bin aber sehr, sehr stolz auf den Bereich, wo ich hergekommen bin, nämlich aus Keutschach, dem Keutschacher Seental. Es ist ein Ort, der mich extrem geprägt hat, der meine Familie einfach auch federführend war für den Weg, wo ich jetzt auch bin. Komme, wie du gesagt hast, aus einer Tourismusfamilie. Meine Großeltern, mein Onkel, Tanten, meine Eltern, alle haben Hotels bzw. Restaurants in Kärnten. Und darin aufzuwachsen war unfassbar prägend, war aber auch gleichzeitig eine sehr fordernde Zeit, weil natürlich die familiäre Komponente immer ein bisschen natürlich fehlt, wenn man, sage ich mal, zu 100% da ist für den Gast und immer für das Wohl der Gäste sorgt. Aber mein Bruder und ich sind wirklich in den besten Händen gewesen und sind einfach unfassbar glücklich, dass wir am See direkt vor der Nase dort aufgewachsen sind und es war sehr, sehr schön. Demnach bin ich dann auch in die Tourismusschule gegangen. in Villach ganz eine stolze KTS-Absolventin, muss ich wirklich sagen, weil auch hier einfach ein ganz familiäres Umfeld immer im Fokus war. Bin dort auch im Internat gewesen, somit war das sehr, nach wie vor meine Herzensmenschen, sage ich, sind aus der Tourismusschule. Und habe dann auch natürlich meine ersten Praktika, meine Erfahrungen gesammelt, war viel im Ausland auch, war in Italien, in London und dann auch nach der Schule für längere Zeit auf den Cayman Islands. Habe dort die Erfahrung, meine erste Luxushotellerie-Erfahrung im Ritz-Carlton auf den Cayman Islands machen dürfen. Und das war halt so ganz eine andere Welt, wenn du Johnny Depp bedienst und dir einfach nur denkst, ich will da nie wieder weg. Aber das war halt wirklich so ein Bubble, weil natürlich wirklich die Kreuzfahrtschiffe tagtäglich kommen sind und du nicht wirklich diese Verbindung schaffen hast können zum Gast. Also es war dann eigentlich mehr Massenabfertigung, kann man sagen. Bin dann wieder zurück zu meinen Wurzeln sozusagen, nach Österreich, bin nach Wien, um dazu studieren, habe mein Studium absolviert und nebenbei dann auch das Ritz-Carlton in Wien eröffnet. Und so meine Fußstapfen dann sind dann eben größer geworden in dem Bereich internationalen Vertrieb. Und muss sagen, ich bin auch heute noch dieser Hotelkette sehr verbunden, weil einfach das Credo mit We are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen sehr schön ist, finde ich nach wie vor auf Augenhöhe.
Was auch, wenn ich dir zuhöre, dort so wirklich gelebt wird, oder?
Absolut. Also das war für mich natürlich, du hast halt dein tägliches Line-up in der Früh mit allen Kollegen, wo du das alles noch einmal zelebrierst und hochlebst. Aber am Ende des Tages hat mir wirklich diese familiäre Struktur einfach gefehlt. Weil es war einfach irgendwann einmal zu riesig und dann hat der Sacher angeklopft. Und beim Sacher habe ich dann gesagt, naja, wenn der Sacher anklopft und mein Papa ja Konditormeister ist, habe ich gesagt, da kann ich nicht nachsagen. die Torte ist in aller Munde wortwörtlich und mein Papa ist natürlich vor Stolz geplatzt und hat gesagt, na, also Kind, das Rezept, das muss man holen. Und, und das war dann natürlich meine tägliche Mission. Da habe ich kläglich gescheitert leider, aber die Arbeitserfahrung und generell die Erfahrung mit der Familie, mit auch eben mit dem Herrn Heilmann, der einfach mittlerweile ein Riesenmentor für mich geworden ist, wirklich eine Ikone, da muss ich sagen, das hat für mich den Unterschied gemacht. Weil da habe ich gesehen, was wirklich Finest Hospitality heißt. Aber es war sehr fordernd.
Das glaube ich sofort. Und wenn ich dir so zuhöre, hast du ja trotzdem alles, was du in der Vergangenheit gemacht hast, sehr gern gemacht und sichtbar oder hörbar auch mit Leidenschaft. Und dennoch hast du ja irgendwann gesagt, na, das war's jetzt, ich kehre der Luxushotellerie den Rücken. Warum? Warum dieser Schritt und was hat das vielleicht auch mit unserem heutigen Thema zu tun? Weil du beschäftigst dich ja ganz stark mit Wellbeing, mit mentaler Stärke. Hat es dir irgendwie einen Auslöser gegeben? Hast du selbst gemerkt, das ist es nicht mehr, das kannst du nicht mehr? Oder was waren für dich die Gründe für diesen doch eigentlich sehr starken Richtungswechsel?
Ja, absolut. Also ich glaube, für uns alle war Corona so ein bisschen ein ausschlaggebender Faktor zu sagen, wo stehe ich im Leben und ist es das überhaupt, was ich möchte? Mhm. Und einmal zu hinterfragen, bin ich glücklich? Und das war für mich ganz, ganz konkret der Fall. Warum? Weil es gab leider in meinem näheren Umfeld einige Fälle, die leider ins Burnout geschlittert sind. Menschen, die ich eben davor gekannt habe, die einfach vor Energie gesprüht haben, vor Lebendigkeit gesprüht haben und auf einmal merkst du einfach, wie, die ganze Energie, die ganze Kraft, die einfach aus der Seele gezogen wird und buchstäblich dieser Mensch einfach vor dir einfach nur ein Zombie ist, gefühlt. Ja. Das war für mich schon so ein Eye-Opener, auch in meinem familiären Umfeld einfach sehr viel, wo ich gemerkt habe, was Stress einfach mit einem anrichtet. Und ich glaube, man hat es halt früher oft einfach nur so unter den Teppich gekehrt und hat oft gesagt, reden wir nicht drüber, ist ja wurscht und das schaffen wir schon und wird schon irgendwie. Und ich glaube aber, mit Corona kam schon der Wandel, dass man einfach wirklich einmal hinhört und bewusst hinhört. Und das habe ich mir so ein bisschen, ja, sehr zu Herzen genommen und habe mir das sozusagen auf meine Flagge geschrieben. Und ich habe mich immer mehr mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Mentaltraining, mit Achtsamkeitstraining, Entspannungstechniken beschäftigt, ganz viel Yoga praktiziert, war auf einigen Retreats weltweit, weil ich einfach diese ganze Energie aufsaugen wollte. Und muss ehrlich sagen, ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich möchte diese innere Stärke, die ich für mich angesammelt habe und wo ich auch weiß mittlerweile, wie ich die handeln kann, möchte ich weitergeben. Und das war meine intrinsische Motivation, sozusagen MaMind zu gründen. Diese mentale Stärke weiterzugeben. Und warum, ich sage jetzt nicht nur im Tourismus, weil ich bin einfach natürlich auch offen für alle Branchen, aber der Tourismus ist für mich einfach so die Herzensangelegenheit, weil da bin ich aufgewachsen, da bin ich, ja, da weiß ich auch, von was ich sprich. Und das tut gut, Dinge weiterzugeben und Menschen zu helfen.
Das heißt, du hast gemerkt, was in deinem Umfeld los ist, hast dich danach einmal ganz stark mit dir beschäftigt und bist dann auch draufgekommen, du möchtest das weitergeben. Und das hat dich dorthin geführt, wo du auch heute stehst. Und mentale Stärke ist ja oft so ein bisschen, vielleicht in der Vergangenheit auch belächelt worden. Im Kopf muss man ja eh klar sein, mentale Stärke ist einfach nur durchhalten, dann wird das alles schon. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Missverständnis, was heute schon viel, viel klarer ist für viele als in der Vergangenheit. Aber auch dieses Thema Wellbeing ganz allgemein oder ganzheitliche Gesundheit, da glaube ich, dass viele ganz unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Wie würdest du es denn definieren oder wie gehört es denn definiert deiner Meinung nach, wenn wir da jetzt mal für alle reden, die mit den Begriffen noch nicht so viel anfangen können?
Ja, also grundsätzlich bin ich, so wie du eh auch bereits gesagt hast, ein großer Freund von diesem ganzheitlichen Ansatz. Mhm. Also dieser holistische Ansatz, nicht nur die körperliche Fitness zu sehen, nicht nur die Smartwatch zu tragen und schauen, so wie viel Kalorien habe ich verbrannt, wie schaut es aus mit der Herzfrequenz, bla bla bla, sondern wirklich auch den Geist dahinter und natürlich auch die Seele. Also dieser Dreiklang Körper, Geist, Seele, das sagt man oft einfach so. Ja. Aber ich glaube, genau die drei sollten Hand in Hand miteinander durchs Leben schreiten. Ich bin kein Fan von Detox, von Verzicht, von wir dürfen jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, keine Kohlenhydrate mehr essen, kein Zucker mehr, gar nichts mehr. Ich glaube, ich bin ein Fan davon bin, dass wir einfach hier auch sagen, gönnen wir uns diese Glücksgefühle, gönnen wir uns einmal das Glaserl Aperol. Ich weiß, ich will jetzt nicht den Alkohol hochpreisen, aber ich glaube, es ist wichtig für die Seele auch, dass wir diese Glücksgefühle auch haben und dass wir uns diese täglichen Mini-Glücksgefühle auch irgendwo holen und das sich immer wieder bewusst vor Augen zu führen, um was geht es wirklich im Leben, nämlich nicht um ich muss der Schnellste, der Größte, der Beste, der Meistverdienendste sein, sondern einmal hinzusitzen, innezuhalten und wirklich sagen, was tut mir gut, was sind meine Kraftquellen. Und diese Kraftquellen dann wirklich groß machen, weil dann weißt du auch, wie du mit Stressoren umgehst, wie du mit Energieräubern umgehst. Und ich glaube, das sind die Dinge, die, sage ich mal, für jeder für sich so als kleines tägliches Ritual auch mit einbauen kann.
Ja, man redet genau, auch nicht umsonst von Stress als die Volkskrankheit Nummer eins heute. Und diese Überbelastung, die vielleicht oft so schleichend einen begleitet und man sich es gar nicht wahrhaben will. Das heißt, und was wahrscheinlich oft dann auch verstärkt wird durch so Themen wie, jetzt soll ich auf Zucker verzichten und trinken darf ich auch nichts mehr. Das belastet mich oder stresst mich vielleicht noch mehr, ohne dass ich es mehr anhaben lassen will. Das heißt, du bist eher dann ein Verfechter davon, wenn ich es jetzt ein bisschen salopp sagen darf, gerne sündigen, aber bewusst genießen.
Finde ich sehr schön. Ja, ich bin ein absoluter Genussmensch. Ich habe eh schon gesagt, Papa ist Konditormeister, Koch, kann nichts anderes sagen. Ich liebe es, auch gut essen zu gehen und ja, sich einfach auch Dinge zu gönnen. Aber natürlich, weil wir natürlich auch das Thema Longevity täglich um uns haben, Thema Scheinfasten, Intervallfasten, jeder spricht davon. Ich bin absolut dafür, dass man dem Körper auch ein paar Mal im Jahr wirklich die Ruhe gönnt und sagt, okay, wir fahren völlig runter. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Aber im Alltag nicht immer ständig dieses ich darf nicht, ich muss, sondern wirklich dieses positive Mindset eher findet gegenüber sich selbst.
Aber ist das nicht vielleicht ein bisschen eine Balance zwischen natürlich einigen Kriterien, die wahrscheinlich tatsächlich einfach für den Körper gut sind oder schlechter sind, und zwischen dem, was mir ganz individuell gut tut, wenn du auch auf das Thema mental und vorher so gesagt Geist und Seele, die brauchen vielleicht oder manche, von manchen Menschen braucht der Geist und die Seele manchmal vielleicht was Süßes oder ein Glaserl Aperol. Andere fühlen sich vielleicht wohler, wenn sie tatsächlich auf irgendwas komplett verzichten. Weil das ist schon ein bisschen sehr individuell zu gestalten, glaube ich. Und auf das muss man aber auch erst einmal kommen, zu wissen oder kennenzulernen, was tut mir eigentlich gut. Und ich glaube, das wissen ja viele gar nicht so genau. Und dann, wenn ich irgendwas im Überfluss habe, nur aufgrund der Kompensation, dann bringt mir auch das 10. Glas Aperol nichts mehr in Zukunft.
Absolut. Ich glaube, alles mit Maß und Ziel, genau richtig, wie du sagst. Ich glaube, es hat alles schon was mit einer Selbstliebe zu tun. Wenn man immer in diesem Hamsterrad ist und sich ständig denkt, ich muss eben weiter und ich muss schneller und ich muss besser und wir müssen das beste Hotel am Platz sein und wir müssen die beste Tourismusregion im Land werden, wir müssen den Preis bekommen. Wenn man das immer wieder macht und nie einmal innehält und wirklich auf das Innere schaut, und das Innere meine ich damit die Mitarbeiter, ich glaube, dann haben wir wirklich ein Thema. Und die Führungskräfte, die GMs, die Eigentümer, was auch immer, glaube ich, das ist die wichtigste Erkenntnis, dass sie wissen, dass Mitarbeiter, die ein, sage ich mal, reguliertes Nervensystem haben, die den Selbstwert selbst schätzen, dass das wirklich die Erfolgsfaktoren sind für das Unternehmen. Und da fängt es an. Und das ist eben mein großes Credo, dieses auch weiterzugeben, dass man wirklich bewusst hinhört.
Und das heißt dann natürlich, wenn ich dich richtig verstehe, und ich glaube, das ist auch das, was du dann verstehst, unter Mindful Hospitality gar nicht nur dem Gast gegenüber einen Sinn zu vermitteln oder achtsame Rituale, Angebote, Packages, sondern vor allem auch den eigenen Mitarbeitern gegenüber.
Absolut. Ich glaube, das ist der Key. Wenn wir schon bei dem Podcast sind, dann that's the key, absolut.
Jetzt hast du ja natürlich aus deinem Umfeld vor allem jetzt sage mal, aus der Familienhistorie kleinstrukturiertere Familienbetriebe kennengelernt, warst dann international in den Ketten tätig, hast halt ganz unterschiedliche Strukturen gesehen. Und würdest du sagen, ganz generell ist die Hotellerie besonders anfällig für mentale Belastungen seitens der Mitarbeiter jetzt?
Ja, da gibt es ein großes Thema. Ich glaube, dass insbesondere, das ist eine so facettenreiche und bunte Welt, die ich über alles liebe. Also Tourismus ist für mich absolut top of the top. Aber gleichzeitig ist es auch eine Branche, die extrem viel abverlangt. Ich sage jetzt nur noch mal, was an einem Wochenende arbeiten. Du hast saisonale Betriebe, die natürlich dann 8 Monate Vollgas geben und hyper arbeiten mit 16, 17 Stunden Tagen und dann wieder 4 Monate existenzielle Sorgen und du weißt nicht, wie es weitergeht und immer diese Sorge, was kommt jetzt? Und dann aber auch gleichzeitig diese emotionale Komponente, dass du Gästen natürlich auch immer wieder das Schönste bieten möchtest und immer dieses Lächeln und immer funktionieren und immer eine Rolle eigentlich ausführst und nie oder sehr selten, sagen wir es mal so, du wirklich du selbst sein kannst. Und ich glaube, das verlangt einfach extrem viel ab. Und deshalb bin ich so ein Verfechter davon, wenn ich auch im Urlaub bin oder in einem Café bin oder in einem Restaurant, egal wo. Es ist so wichtig, dass wir auch diese Menschen, die da stehen, schätzen und ihnen auch eben genau in die Augen schauen, ihnen ein Danke sagen und wirklich auch einmal wertschätzen. Weil das machen wir nicht mehr. Wir sind alle in unserem Let's Talk Business und so mal weiter und wir sind gar nicht mehr im Moment und das meine ich mit Achtsamkeit, genau das ist es, egal wo, wem du gegenüber bist, dass du einfach mindful bist, mindful Hospitality.
Genau. Absolut, aber das sind ja trotzdem zwei verschiedene, sag ich mal, jetzt Herangehensweisen, weil die eine haben wir nicht im Griff. Das, was du gerade beschreibst, ist, dass jetzt du achtsam natürlich auch bist oder durchs Leben gehst, wenn du selbst als Gast in einem Café bist, in einem Hotel bist, in irgendeinem anderen Betrieb, vielleicht beim Friseur, was auch immer, gibt ja nicht nur die Hotellerie und den Tourismus, aber sehr viele andere Menschen das nicht sind oder einfach nur die Dienstleistung erwarten, das gar nicht zu schätzen wissen etc. Aber das haben wir ja selbst jetzt im Betrieb nur sehr eingeschränkt im Griff. Das heißt, die Gastseite ist die eine, mit der muss ich irgendwie klarkommen, kann es vielleicht besser, kann es vielleicht schlechter. Den Hebel, den wir selbst haben, ist wahrscheinlich die Unternehmenskultur und wie jetzt Führungskräfte mit den Mitarbeitern, wie Teams untereinander umgehen. Dort kann ich natürlich lenken, dort habe ich einen Hebel. Die Gastseite kann ich ja nur indirekt beeinflussen oder gar nicht beeinflussen am Ende des Tages.
Ja, das ist absolut richtig. Also ich bin auch durch meine Selbstständigkeit mit MyMind sehe ich, dass wir hier wirklich Multiplikatoren schaffen durch Führungskräfte-Trainings, dass wir wirklich uns, ich begleite Unternehmen und Betriebe einfach aus tiefster Überzeugung, weil ich nicht mir denke, so am Ende des Tages schicke ich dann die Rechnung und dann ist es das. Das sind für mich wirklich Themen, die mich wirklich bewegen und wo ich wirklich einen Unterschied machen möchte. Und Führungskräfte, also wir sehen es einfach auch in Studien natürlich, dass innerhalb von, ich glaube, 21 Tagen ist es, dass du deine Routine quasi intus hast. Das heißt, wir trainieren wirklich innerhalb von diesen 3 Wochen mit kleinen Mikroimpulsen, mit kleinen Ritualen, dass du hier wirklich tiefer schaust, dass du bewusster durchs Leben gehst und auch jetzt für sich selbst, weil ich glaube, du kannst es nie weitergeben oder eine Überzeugung weitergeben, wenn du nicht selbst davon überzeugt bist. Und daher versuchen wir immer quasi am Kopf anzusetzen und dann wirklich zu den einzelnen Abteilungen sozusagen runterzugehen. und dann in die Tiefe zu gehen. Das hat sich mittlerweile sehr gut bewährt. Wir haben zum Beispiel bei der Kärnten-Werbung was Tolles auch gemacht mit der Achtsamkeitsakademie, die wir ins Leben gerufen haben, wo wir Gastgeber vom ganzen Bundesland einladen und wirklich aus den unterschiedlichsten Kategorien, sei es Apartment-Hotellerie bis hin zur 5-Sterne-Luxus-Hotellerie, und da fließen auch Tränen. Das glaubt man nicht. Also das war wirklich ganz emotional und einfach, das geht tiefer. Und das ist eben nicht nur etwas, was ich sage, das nimmt man jetzt so mit, okay, und dann machen wir das und dann setzen wir das um, sondern das geht halt einfach auch wirklich auf dich als Person. Und ich kann es jedem nur mitgeben, einmal am Tag für, wenn es nur 3-4 Minuten sind, einmal kurz hinzuhören. Wie geht's mir wirklich?
Jetzt hast du vorher schon gesagt, natürlich vieles mit kleinen Ritualen vielleicht schon machbar. Wie kann so 3-4 Minuten hinhören? Wie kann ich mir so ein kleines Ritual vorstellen, wenn ich jetzt Führungskraft bin in einem Betrieb? Du hast das vorher gerade selber skizziert. Dann habe ich 8 Monate Saison und meine Mitarbeiter haben alle 16, 17 Stunden Tage. Ich bin als Führungskraft auch extrem überlastet. Wie führe ich dann noch ein Ritual ein? Wie kann so ein Ritual ausschauen, das mich selber mal runterbringt, um mir selber gegenüber mal achtsam zu sein, damit ich es dann überhaupt meinen Mitarbeitern gegenüber ausdrücken kann? Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen?
Ja, wenn man zum Beispiel in der Früh aufwacht und man sich denkt, so, es ist alles verloren, heute schon wieder, ich mag nicht. Wie Tag, ja, und solche Tage haben wir alle. Das ist, glaube ich, ganz menschlich und ich bin auch kein Fan von diesem toxischen Optimismus, das ist nicht gesund. Aber ich glaube, es ist wichtig zu sagen, wie kannst du das anders beleuchten? Und wenn du aufstehst und sagst, okay, mir geht's heute so, dann nehme ich das an und stehe aus dem Bett, steige aus dem Bett und schau mal raus. Was absolut hilft, ist, du reißt das Fenster auf. Wenn die Morgensonne in dein Gesicht kommt, macht das was mit dir. Es schüttet Glückshormone aus, unterbewusst. Und du musst nicht in die Sonne schauen, sondern einfach nur Augen schließen, Sonnenlicht. Schon einmal Game Changer. Frische Luft natürlich. Wenn es ein guter Kaffee ist, gönn dir das, aber so richtig bewusst und nicht runterschütten, sondern wirklich bewusst einfach den genießen. Und und dann einfach, was auch extrem hilft, du schaust dir in den Spiegel und da gibt es das berühmte Power-Posing zum Beispiel, wo du wirklich beide Hände sozusagen auf die Taille nimmst und Superman, Superwoman bist und dir sagst so, ich schaffe das. Und du sagst dir, und das klingt so blöd, aber das hilft wirklich, du sagst 10-mal hintereinander, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das und ich bin stark und ich will das. Und du trickst sozusagen dein Gehirn aus. Mhm. Und genau das ist das, was du mit deinen, sage ich mal, positiven Gedanken selbst steuern kannst. Und das ist das, was einen Unterschied macht. Weil so gehst du auch in den Tag rein, so begegnest du deinen Mitarbeitern, so begegnest du den Gästen. Und kleine Rituale, natürlich Atmung. Es hilft immer, wenn ein Gast dich anschreit und du nicht mehr weißt, was soll ich tun, weil ich habe nichts in der Hand, keine Ahnung, wie es weitergeht. Wirklich einfach einmal tief durch die Nase ein und lange durch den Mund aus. Dieses lange Ausatmen aktiviert natürlich deinen Vagusnerv, Parasympathikus, alles ist im Ruhemodus, automatisch, weil du hast es in der Hand. Du bist bewusst bei deiner Atmung. Das ist ganz ein Gamechanger auch. Und was für mich persönlich extrem relevant war, gerade in der Zeit, wo es einfach wirklich heftig war in meinem Leben, und das war es schon öfters durch gesundheitliche Themen, auch in der Familie, ist ein Dankbarkeitsritual, dass du dir 3 Dinge am Abend aufschreibst, die für die du einfach dankbar bist. Es ist so simpel und ich weiß, man hört es an jeder Ecke, aber mach's einmal. Und schreib's nicht ins Handy rein, sondern schreib's auf.
Das ist das, was vielleicht die Selbstoptimierer unter uns als Journaling kennen, jeden Tag am Abend kurz zusammenfassen, was heute gut funktioniert hat.
Aber so ist es.
Vielleicht wirklich das bewusst dieses Dankbare. Und man findet wahrscheinlich auch an den stressigsten und schlimmsten Tagen irgendeine Kleinigkeit, die dann doch positiv war.
Das stimmt, ja. Und weil du gerade sagst, auch die Selbstoptimierer, ich glaube, das ist noch einmal wichtig, auch zu erwähnen, in diesem ganzen Longevity-Megatrend, der einfach mittlerweile in unser aller Munde und Köpfe ist, ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass all diese Themen mit Kryokammer, mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit allem, was es gibt, mit Tests, die man macht, das betrifft alles das Außen. Du kannst so viel wie möglich du kannst ja 60 Pillen am Tag reinwerfen. Am Ende des Tages ist es nur ein Faktor, der von außen kommt. Du hast dich aber selbst in der Hand. Und du kannst deine Emotionen wirklich einmal screenen und deine Wünsche, deine Ziele screenen und wirklich einmal hinhören. Und da machst du den Unterschied. Weil auch hier mit dem ständigen erhöhten Stresslevel, der Cortisol-Wert wird nicht niedriger, je mehr man in die Kryokammer geht. Oder also ich möchte einfach nur das noch einmal aufzeigen. Ich glaube, es ist so, wie wir vorher gesagt haben, es geht alles Hand in Hand.
Ja, du hast es jetzt gerade zweimal angesprochen und natürlich das Schlagwort Longevity, das geistert jetzt seit 2 Jahren ganz intensiv bei uns rum. Wir haben ja selber auch dieses Jahr Hospitality Meets Longevity als Vorabend zu unserem Symposium, zu unserem Summit beim Symposium Longevity ganz intensiv darüber diskutiert und wir merken ja auch in der Branche generell wieder viel Unterschiedliches darunter verstanden. Aber primär ist es sehr oft natürlich alles rund um das Thema Ernährung und um die körperliche Optimierung. Dann natürlich noch der ganze Aspekt mit medizinischer Begleitung und was kann man nicht alles tun, um im ganzen Thema Medical Tourism, Medical Wellness sich auch noch zu optimieren. Aber hast du das Gefühl, dass gerade dieses Thema Mental Health oder auch das ganze Thema rund um Geist und Seele, wie du es vorher gesagt hast, in der Longevity-Diskussion ein bisschen untergeht oder unterschätzt wird?
Definitiv unterschätzt wird. Also untergehen glaube ich eher nicht, weil ich glaube, dass einige Betriebe das schon verstanden haben, dass das wirklich einhergeht. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel der Krallerhof auch ein, das finde ich einfach wirklich auf einer sehr bewussten Ebene auch machen, auch mit Psychologen zusammenarbeiten. Ich glaube, es geht oft nicht nur um dieses, okay, ja, wir haben es, nur dass ihr wisst, wir haben auch Mental Health. Das ist jetzt so, das machen wir jetzt, weil das gerade alle machen, sondern es sollte halt einfach auch authentisch sein. Also ich glaube, diese Authentizität ist das, was sich die Hoteliers oder die Touristiker einfach auch auf ihre Stirn schreiben sollten. In einigen Betrieben ist das der Fall. Und da muss ich sagen, das geht Hand in Hand. Also ich möchte es nicht missen, in 5 Jahren in ein Wellness-Hotel zu gehen und darauf nur zu hoffen, quasi, dass jetzt da der tolle Pool ist und die tolle Kryokammer. Mhm. Und dann habe ich den Arzt, der einen kompletten Darmscreening macht und dass mein Mikrobiom wieder in Ordnung ist und dass alles passt, Stoffwechsel. Ja, absolut. Aber diese tiefergehende Regeneration, diese wirkliche Erholung, die hat man nur, wenn man das eben ganzheitlich betrachtet. Und ganzheitlich ist eben auch mit Körper und Geist. Und das ist oft nicht nur das Buch, das man liest. Das ist oft einfach wirklich sich mit sich zu beschäftigen. Und ich denke oft, ich habe das einmal so verglichen, dass zum Beispiel Wellness oft so ein ja, an der Oberfläche kratzen ist und wir versuchen die Symptome ein bisschen zu beheben, aber der Ursprung, der Quelle des Problems sozusagen ist jetzt nicht behoben. Und ich möchte mit diesem ganzheitlichen Ansatz quasi das Pflaster geben für Leute, die sagen, okay, ich möchte die Blutung wirklich stoppen und nicht, dass die Blutung quasi ja, durchs Pflaster durchgeht. Weil am Ende des Tages ist es eben nur das Pflaster, ja, und ich möchte, dass das Pflaster einfach immer hält. Das sozusagen am besten Fall, im besten Fall zieht man das Pflaster ab und es ist wieder alles fein.
Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Sinnbild. Das heißt, Wellness muss sich eigentlich deiner Meinung nach ein bisschen weiterentwickeln zu Wellbeing und idealerweise, und ich glaube ja auch trotzdem nicht, dass jedes Konzept für jeden Betrieb und für jede Gästezielgruppe passend ist. Es wird wahrscheinlich nach wie vor klassische Erholungsbetriebe geben. Es wird Betriebe geben, die mit medizinischen Eingriffen punkten. Es wird Betriebe geben, wo einfach das ganze Thema der Nutrition im Vordergrund steht. Aber genauso braucht es wahrscheinlich vermehrt und das merke ich jetzt auch, wenn ich mich mit dir länger unterhalte, vermehrt auch dieses Bewusstsein darüber, dass das Mindful Hospitality jetzt nicht nur gästeseitig, aber auch mitarbeiterseitig einfach was ist, was eigentlich viel, viel breiter gedacht werden muss oder runterkommen muss, sowohl im Angebot als auch in der Unternehmenskultur.
Das ist absolut richtig. Also ich unterschreibe das zu 1000%. Ich sage immer, Mind meets Heart. Mhm. Das ist so was Schönes, finde ich, passt auch zu meinem Namen mit MM. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, die emotionale Komponente einfach immer mitzudenken. Und egal, ob man in seinem Führungsstil, und das muss jetzt eben nicht nur im Hospitality-Bereich sein, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, zuzuhören und dieses offene, klare Gespräch zu führen. Und ich glaube, auch hier kann nur durch Klarheit kann auch Vertrauen entstehen. Mhm. Und wenn Mitarbeiter oder Gäste nicht das Gefühl haben, dass das klar ist, dass das authentisch ist, dann werden sie auch wieder nicht kommen, die Gäste und die Mitarbeiter werden weggehen. Und am Ende des Tages, ich gehe auch irrsinnig gern zu Restaurants, Cafés oder Hotels, wo ich weiß, das sind die gleichen Gesichter, da kann ich mich wieder austauschen. Da ist diese soziale, dieser Austausch, diese Verbindung so, so wichtig. Mhm. Wenn wir von sozialen Verbindungen sprechen, denke ich immer an meinen Opa, der mittlerweile 87 ist und der täglich immer sein Mittagessen in einer Raststation irgendwo in Weißkirchen, in der Steiermark, dort ist und aber trotzdem immer diesen Austausch pflegt, weil er einfach sagt, es ist ihm so wichtig und das hält ihn jung. Und dieses Miteinander reden, das tut einfach unfassbar gut.
Das sind schon fast schöne Schlussworte für die heutige Podcast-Folge. Jetzt möchte ich dich aber trotzdem noch was fragen. Wenn jetzt mehr Awareness für das Thema auch entsteht und ich sehe es ein bisschen immer, ich muss ja die kritische Stimme auch einbringen, kann es dann nicht leicht passieren, dass touristische Marken sich dem Thema wieder nur aufgrund des Marketing-Trends annehmen oder wie kann ich dann sicher gehen, dass das auch alles authentisch ist?
Also im Grunde genommen muss ich sagen, dieser Ansatz von Paracelsus, ich glaube, der ist in aller Munde und lustigerweise habe ich auch erfahren, dass der Paracelsus ein Kärntner sehr lange in Kärnten gelebt hat. Er ist zwar nicht in Kärnten geboren, aber wurscht, er hat lange in Kärnten gelebt. und dem war eben dieser ganzheitliche Ansatz damals schon so wichtig. Und genau das ist das, wo ich sage, es geht nicht mehr ohne. Es geht nur in diesem Dreiklang Körper, Geist, Seele. Ich glaube, das sollten, egal welche Branche, alle verstehen. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man nur noch ein Winning-Team sein. Und nicht nur das Winning-Team, sondern auch wirklich Menschen begeistern und Menschen tief begeistern und nachhaltig begeistern. Und ich glaube, das ist das, worum es geht bei dieser wunderschönen Branche, dass du halt wirklich diese nachhaltigen Momente schaffst. Und genau, das...
Der Gast wird schon merken, ob es authentisch ist oder nicht.
Absolut, absolut. Irgendwann einmal plattelt es die Leute auf und da ist es einfach ganz, ganz wichtig. Ich glaube vor allem, das haben uns die Japaner sehr weit voraus mit dem Ikigai. Mhm. Was ist wirklich das Sinnstiftende, was wir machen. Und ich glaube, wenn das ein Leitbild sein kann für jeder Mann, jeder Frau, ist das, egal ob es privat oder beruflich ist, ganz, ganz wertvoll.
Liebe Marissa, meine letzte Frage für heute und vielleicht auch für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Wenn es jetzt eine Sache gibt, einen Gedanken gibt, den sich jeder mitnehmen sollte, welcher wäre das?
Nimm dir 3 Minuten am Tag für dich.
3 Minuten am Tag für dich, und wenn man das summiert, kommt übers Jahr genug Zeit zusammen.
So ist es.
Liebe Marissa.
Und ein Glaserl Aperol vielleicht auch noch.
Das und ist ein Glaserl Aperol, das darf nicht fehlen. Liebe Marissa, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch mit dir. Vielen Dank für deine Einblicke, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wieder hören, und für alle Hörerinnen und Hörer, die mehr zu dir wissen wollen, deine Kontaktdaten werden natürlich im Blog und in den Shownotes zu finden sein. Ich freue mich auf alles Weitere. Ich freue mich auf Mindful Hospitality der Zukunft, und die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir. Alles Liebe.
Lieber Marco, vielen herzlichen Dank. Du hast mir den Tag versüßt, und ich habe es dir vorher schon gesagt, deine Stimme ist ein Wahnsinn, also mach weiter so. Robert Kratke kann jetzt schlafen gehen.